Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße sehr herzlich zum heutigen Tangentenabend, der ganz im Zeichen Arthur Schopenhauers und der Kunst des Alterns steht. Schopenhauer und seine Philosophie, da denken viele an seine pessimistische Weltsicht, seine Metaphysik des Willens, seine auf Mitleid basierende Ethik oder seine Philosophie der Kunst, vielleicht aber auch nur an den älteren Herrn mit dem Pudel oder den Frauenfeind. Wenig beachtet ist, dass sich in Schopenhauers Werk auch wertvolle Erkenntnisse zum Alter finden. Erkenntnisse, von der eine Gesellschaft, in der zwar alle alt werden, aber niemand mehr alt sein will, weil das Alter nur noch als Krankheit, als Makel angesehen wird, nur lernen könnte. Vorbei sind die Zeiten, als das Alter noch für Würde und Weisheit stand und Falten im Gesicht, auch Zeichen von gelebtem Leben und Erfahrung, waren und nicht nur ein mit Hilfe von Kosmetik und Schönheitschirurgie zu lösendes Problem. Die Lebenserwartung steigt zwar von Jahr zu Jahr, aber ein sinnvoller Umgang mit dem Alter oder gar eine Kunst des Alterns scheinen zu fehlen. Vielleicht ließe sich eine solche von Schopenhauer lernen. Wir haben daher das Schopenhauer-Jahr. Am 21. September dieses Jahres jährte sich sein Todestag zum 150. Mal. Zum Anlass genommen, mit Schopenhauer über das Alter nachzudenken und dazu zwei renommierte Referenten, nämlich Otto A. Böhmer und Konrad Paul Liessmann, eingeladen, die ich hiermit gemeinsam mit Ihnen herzlich begrüße. Ich darf Ihnen die Referenten kurz vorstellen und beginne mit Otto A. Böhmer. Otto Böhmer studierte Philosophie, Politologie, Soziologie und Literaturwissenschaft und promovierte über Johann Gottlieb Fichte. Er lebt als freier Schriftsteller in der Nähe von Frankfurt am Main. 2001 wurde er mit dem Erich-Fried-Preis der Republik Österreich, 2002 mit dem Kulturpreis für Literatur ausgezeichnet. Von seinen zahlreichen Publikationen möchte ich nur erwähnen Sternstunden der Philosophie 1993, Der Hammer des Herrn, ein Buch über Nietzsche bei Eichborn 1994 in der anderen Bibliothek erschienen, Warum ich ein Schicksal bin, das Leben des Friedrich Nietzsche 2004 und zuletzt eben Schopenhauer oder die Erfindung der Altersweisheit. Konrad Paul Liessmann hat Germanistik, Geschichte und Philosophie studiert. Er ist Professor für Philosophie an der Universität Wien, Essayist, Literaturkritiker und Kulturpublizist. Seit 1996 ist er wissenschaftlicher Leiter des Philosophicum Lech und Herausgeber der gleichnamigen Buchreihe im Zschollnay Verlag. Er hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter die zum Wissenschaftler des Jahres 2006. Auch von ihm gibt es zahlreiche Publikationen, kann nur einige herausnehmen, zum Beispiel die Philosophie des verbotenen Wissens, Friedrich Nietzsche und die schwarzen Seiten des Denkens 2000, die Theorie der Unbildung, die Irrtümer der Wissensgesellschaft 2006, Schönheit 2009 und zuletzt das Universum der Dinge 2010. Noch einige Worte zum Ablauf des heutigen Abends. Wir beginnen den Vortragsabend mit Otto A. Böhmer. Er wird aus seinem Buch Schopenhauer oder die Erfindung der Altersweisheit vortragen. Nach diesem Vortrag machen wir eine Pause, 20 Minuten, und setzen dann fort mit dem Vortrag von Konrad Paul Liessmann mit dem Titel Senilia oder wozu das Alter fähig ist. Senilia, das ist das von Schopenhauer in seinem letzten Lebensjahr angelegte und 2010 erstmals vollständig edierte Notizbuch. Nach diesem Vortrag, direkt im Anschluss, haben Sie noch die Möglichkeit, mit den Referenten, an die Referenten Fragen zu stellen und mit ihnen zu diskutieren. Abschließend darf ich Sie noch auf den Büchertisch im Foyer aufmerksam machen, wo Sie die zahlreichen Bücher unserer Referenten finden, sowie Bücher von und über Arthur Schopenhauer. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und darf nun Otto Böhmer bitten, seinen Vortrag zu beginnen. Dankeschön.
Ja, schönen guten Abend. Ich möchte, bevor ich nicht direkt aus meinem Buch lese. Ich habe einen kleinen Extrakt. Das Buch habe ich im Übrigen im Zug auch liegen lassen. Das ist ein Tag gewesen, der also dazu passt. Egal, ich habe ein Manuskript dabei, das einen Extrakt aus diesem Buch darstellen wird. Ich möchte zu Beginn aber vielleicht zwei, drei persönliche Anmerkungen machen zu meinem Verhältnis Schopenhauer betreffend. Schopenhauer hatte 1988 ein rundes Jubiläum, noch ein wenig runder als das jetzige. Ja, das war sein 200. Geburtstag und da fing, also ein Jahr vorher, fing meine Beschäftigung mit Schopenhauer an. Ich habe einen Film gemacht über ihn. Ich habe gelesen und fand ihn, der ich Philosophie studiert habe und ihn vorher natürlich vom Namen her kannte, aber nicht gelesen habe, erstaunlich amüsant für einen Philosophen. Und das war eigentlich der Motor der Weiterbeschäftigung. Also das kam noch zwei Hörspiele hinzu, zwei, drei Separatpublikationen und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass dieser Witz Schopenhauers, den er zweifellos hat, in der Regel sich auf andere richtet, nie auf sich selbst. Und da wurde mir ein wenig unsympathisch und ich habe mich anderen Dingen zugewandt. Diese anderen Dinge sind inzwischen auch alle erledigt. Und als jetzt dieses ein nicht ganz so runde Jubiläum kam, also der 150. Todestag und vielleicht dann auch die eine oder andere Anfrage, bin ich ein wenig schlurfenden Schrittes zu Schopenhauer zurückgekehrt, habe die Lektüre praktisch da, wo ich sie niedergelegt hatte, wieder aufgenommen, bin jetzt nicht insgesamt eines ganz anderen belehrt worden, habe aber eine Entdeckung in Anführungszeichen gemacht, aus der dann dieses kleine Buch entstanden ist, aus dem ich dann ein bisschen was vortragen werde. Schopenhauer ist nach meiner Meinung, wenn man ihn dann so betrachten möchte oder könnte, als Haus- und Hoflieferant einer gänzlich unphilosophischen Kategorie, nämlich der Altersweisheit, die wir alle irgendwie erstreben und die wenigsten vielleicht auch in einer bewundernswerten Weise erreichen. Er könnte eben als Lieferant dieser Altersweisheit in Anspruch genommen werden mit drei, vier Zentralgedanken, die so faszinierend und einleuchtend sind und zudem einen Vorteil haben. Man muss deswegen nicht ins Lager der Schopenhauerianer überwechseln. Man kann sich dieser Gedanken bedienen und kann eigentlich auf das dazugehörige System, nicht ganz, aber doch so verzichten, dass man im Grunde etwas betreibt, was Schopenhauer im Nachlass mit einem sehr derben Satz gesagt hat: nur die eigenen Gedanken zählen, fremde Gedanken sind geschissene Scheiße. Das ist jetzt nicht unbedingt der gängige akademische Sprachgebrauch, aber ich finde auch, das hat was Überzeugendes. Und meine Überlegung war es eben, diese Gedanken zur Altersweisheit, zu denen ich selbst versucht habe, im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeit auch ein bisschen was beizutragen, aus den Schopenhauerschen Schriften herauszusuchen und für ein kleines Denkgebäude, ein sehr kleines Denkgebäude zu verwenden, das, wenn man so will, dann eine Anleitung zur Altersweisheit sein könnte. So, nach diesen etwas gewundener Einführung möchte ich beginnen und diese zwei, drei Gedanken, die mir wichtig sind, zu Gehör bringen. Arthur Schopenhauer könnte als Erfinder der Altersweisheit durchgehen. Seine Einsichten machen nicht glücklich, lassen uns aber gelassener werden. Zudem kann man sich seiner Philosophie bedienen, ohne ihre Grundannahmen teilen zu müssen. Schopenhauer selbst hat sein gut bewachtes Weltanschauungsgebäude immer mal wieder gern verlassen, um sich ins Freie zu begeben. Dort befiel ihn, wenn er sich nicht zur Ordnung rief und seine Philosophie unbeaufsichtigt ließ, eine Stimmung, die wenig von sich her macht, dafür jedoch umso wertvoller ist. Zitat: der Heiterkeit, wann immer sie sich einstellt, sollen wir Tür und Tor öffnen. denn sie kommt nie zur unrechten Zeit, weil nur sie unmittelbar in der Gegenwart beglückt, weshalb sie das höchste Gut ist für Wesen, deren Wirklichkeit die Form einer unteilbaren Gegenwart zwischen zwei unendlichen Zeiten hat. Zitat Ende. Wer sich an Schopenhauers Altersweisheit hält, sollte nicht an der Vergangenheit hängen, sondern sich an die Gegenwart halten. Unter den Philosophen ist Schopenhauer der entschiedenste Gegenwartsfreund gewesen. Was nicht bedeutet, dass er die Gegenwart nun immer gut gefunden hätte, im Gegenteil. Das Loblied auf die Gegenwart, das Schopenhauer anstimmt, ist einer Einsicht geschuldet, die sich unmittelbarer Wirklichkeitserfahrung verdankt. Zitat: Was gewesen ist, das ist nicht mehr. Ist ebenso wenig wie das, was nie gewesen ist. Aber alles, was ist, ist im nächsten Augenblick schon gewesen. Daher hat vor der bedeutendsten Vergangenheit die unbedeutendste Gegenwart die Wirklichkeit voraus, wodurch sie zu jener sich verhält wie etwas zu nichts. Zitat Ende. Die Gegenwart wird von uns meist nur beiläufig zur Kenntnis genommen. Dabei hätte jeder Augenblick eigentlich Andacht und Respekt verdient. Er ist nämlich ein Unikat, nicht wiederholbar und schon gar nicht zu kopieren. Zitat: Jedem Vorgang unseres Lebens gehört nur auf einen Augenblick das Ist, sodann für immer das War. Jeden Abend sind wir um einen Tag ärmer. Wir würden vielleicht beim Anblick dieses Ablaufens unserer kurzen Zeitspanne rasend werden, wenn nicht im tiefsten Grunde unseres Wesens ein heimliches Bewusstsein läge, dass uns der nie zu erschöpfende Born der Ewigkeit gehört, um immer da die Zeit des Lebens daraus erneuern zu können. Zitat Ende. Wer es sich wie Schopenhauer, der als Privatgelehrter ein überschaubares Pflichtenprogramm zu bedienen hatte, leisten kann, die schnelllebige Gegenwart etwas genauer zu betrachten, wird darauf gebracht, dass man sich dabei sogar zu einer kühnen Theorie aufschwingen kann. Zitat: In der Vergangenheit hat kein Mensch gelebt und in der Zukunft wird nie einer leben, sondern die Gegenwart allein ist die Form alles Lebens, ist aber auch sein sicherer Besitz, der ihm nie entrissen werden kann. Die Gegenwart ist immer da, samt ihrem Inhalt. Beide stehen fest, ohne zu wanken, wie der Regenbogen auf dem Wasserfall. Denn im Willen ist das Leben, dem Leben, die Gegenwart sicher und gewiss. Zitat Ende. Daran sollte sich auch unser Erkenntnis- und Forscherdrang ausrichten, dem anzuraten ist, sich nicht in Gebiete vorzuwagen, die ihm prinzipiell verschlossen bleiben. Das Unerforschliche ist nichts für den Menschen, er sollte sich lieber auf vertrautem Gelände bewegen und seine Grenzen akzeptieren. Zitat: Wie dem Willen das Leben, seine eigene Erscheinung gewiss ist, so ist es auch die Gegenwart, die einzige Form des wirklichen Lebens. Wir haben demnach nicht nach der Vergangenheit vor dem Leben, noch nach der Zukunft nach dem Tode zu forschen. Vielmehr haben wir als die einzige Form, in welcher der Wille sich erscheint, die Gegenwart zu erkennen. Zitat Ende. Unter dem Deckmantel der Zeit drücken wir alle notgedrungen noch enger zusammen. Das ist je nach dem Menschenbild, das einer pflegt, entweder als solidaritätssteigernd oder als ultimative Form der Belästigung zu begreifen. Wie dem auch sei, am Ende kommt der massenhafte Auftrieb des Menschengeschlechts zur Ruhe, wird überschaubar und schrumpft auf Familienfeierformat. Zitat: So sehr auch auf der Bühne der Welt die Stücke und die Masken wechseln, so bleiben doch in allen die Schauspieler dieselben. Wir sitzen zusammen und reden und regen einander auf und die Augen leuchten und die Stimmen werden schallender. Ganz ebenso haben andere gesessen. Vor 1000 Jahren, es war dasselbe und es waren dieselben. Ebenso wird es sein über 1000 Jahre. Die Vorrichtung, wodurch wir dessen nicht inne werden, ist die Zeit. Zitat Ende. Wem im Lauf der Zeit etwas zu viel Gegenwart zugemutet wurde, wird eines Tages feststellen müssen, dass er alt geworden ist. Das ist in der Regel keine erfreuliche Erkenntnis, lässt sich aber nicht vermeiden. Früher oder später trifft es jeden. Der Sinn des Alterns erschließt sich nur dem Positivdenkenden. Für ihn, der ohnehin bereit ist, das Gute im Menschen zu sehen, bietet das Alter das inzwischen ja die Tendenz hat, sich immer mehr hinzuziehen, also immer zäher zu werden, einen beträchtlichen Zugewinn an Zeit und möglicher Lebensfreude. Das ist aber natürlich blanke Theorie. Wer im Alter mit Hinfälligkeit bedacht wird, möchte nicht lange vor sich hin altern, sondern den Vorgang abgekürzt sehen. Schopenhauer lässt sich vom Alter nicht aus der Ruhe bringen. Er wägt ab, was es bringt, setzt den Vergleich an zur Jugend, gegen die man immer nur alt aussehen kann, und kommt zu einer Einschätzung, die den Stand seiner Altersweisheit fortschreibt. Zitat: Ist der Charakter der ersten Lebenshälfte unbefriedigte Sehnsucht nach Glück, so ist der der zweiten Besorgnis vor Unglück. Denn mit ihr ist mehr oder weniger deutlich die Erkenntnis eingetreten, dass alles Glück trügerisch, hingegen das Leiden real ist. Jetzt wird daher jedenfalls von den vernünftigen Charakteren mehr bloße Schmerzlosigkeit und ein unangefochtener Zustand als Genuss angestrebt. Wenn in meinen Jünglingsjahren es an meiner Tür schellte, wurde ich vergnügt, denn ich dachte, nun käme es. Aber in späteren Jahren hatte meine Empfindung bei demselben Anlass vielmehr etwas dem Schrecken Verwandtes. Ich dachte, da kommt's. Wer alt geworden ist, erwartet nicht mehr viel. Warum auch? Er hat ja zumindest an Lebenszeit zuvor schon viel bekommen. Man darf oder sollte nicht undankbar sein, besonders dann nicht, wenn man im fortgeschrittenen Alter noch halbwegs gesund ist oder sogar von dem einen oder anderen frohgemuten Gedanken angeflogen wird. Das reicht schon, um eine sanft herabgestimmte Zufriedenheit zu erreichen, die sich als Altersglück begreifen lässt. Man weiß, dass man sich auf das Wesentliche beschränken sollte, was auch für das Wissen gilt, das man sich mit den Jahren erworben hat. Es schrumpft, so wie auch der Körper schrumpft, an dem das Alter immer zuerst etwas auszusetzen hat, weswegen es sich dann auch bevorzugt an ihm zu schaffen macht und dort Veränderungen bewirkt, die insgesamt nicht sehr positiv sind. Im Alter ist Wissen, wenn es noch funktioniert, meist Erfahrungswissen, das durchaus Vorteile haben kann. Zitat: Infolge davon enthält die zweite Hälfte des Lebens weniger Strebsamkeit, aber mehr Beruhigung als die erste, welches überhaupt darauf beruht, dass man in der Jugend denkt, in der Welt sei Wunder, was für Glück und Genuss anzutreffen, während man im Alter weiß, dass da nichts zu holen ist. Also vollkommen darüber beruhigt, eine erträgliche Gegenwart genießt und sogar an Kleinigkeiten Freude hat. Zitat Ende. Wer im Alter Bilanz zieht, tut dies im Bewusstsein, den größten Teil seines Lebensweges zurückgelegt zu haben. Dabei ist manches auf der Strecke geblieben, Wichtiges und Unwichtiges. Am Ende sind in der eigenen Personalakte unzählige Verlustmeldungen abgelegt, die bestenfalls registriert und zur Kenntnis genommen, nicht aber verfolgt oder erfolgreich bearbeitet werden können. Was man auf der Verlustseite noch am ehesten verschmerzen kann, sind die Illusionen, die einem auf dem unspektakulären Weg ins Alter abhanden kommen. Um sie ist es nicht schade. Zitat: Was der gereifte Mann durch die Erfahrung seines Lebens erlangt hat und wodurch er die Welt anders sieht als der Jüngling und Knabe, ist zunächst Unbefangenheit. Er allererst sieht die Dinge ganz einfach und nimmt sie für das, was sie sind, während dem Knaben und Jüngling ein Trugbild, zusammengesetzt aus selbstgeschaffenen Grillen, überkommenen Vorurteilen und seltsamen Fantasien, die wahre Welt bedeckte oder verzerrte. Denn das Erste, was die Erfahrung in uns vorfindet, ist, uns von Hirngespinsten und falschen Begriffen zu befreien, welche sich in der Jugend angesetzt haben. Zitat Ende. Zwar könnte man mit einer entsprechenden Erziehung auch schon in jungen Jahren eine realistische Auffassung der Dinge bewirken, was aber schwierig ist und im Grunde auch verlorene Liebesmüh bedeutet. Denn zum Charme der Jugend gehören nun mal wunderbare Erwartungen, glanzvolle Fehltritte und die hohe Kunst des Träumens. Warum sollte man darauf verzichten wollen? Wer sich zu früh an einen trockenen Realismus hält, wird nicht mit vorweggenommener Altersweisheit belohnt, sondern wirkt bestenfalls altklug, eine Eigenschaft, die auch manche Kinder wenig anziehend erscheinen lässt. Letztlich hat jede Altersstufe die Weltsicht, die sie verdient. Zitat: Die Heiterkeit und der Lebensmut unserer Jugend beruht zum Teil darauf, dass wir bergaufgehend den Tod nicht sehen, weil er am Fuß der anderen Seite des Berges liegt. Haben wir aber den Gipfel überschritten, dann werden wir den Tod, welchen wir bis dahin nur vom Hörensagen kannten, wirklich ansichtig, wodurch da zu derselben Zeit die Lebenskraft zu ebben beginnt, auch der Lebensmut sinkt, sodass jetzt ein trüber Ernst den jugendlichen Übermut verdrängt und auch dem Gesichte sich aufdrückt. Zitat Ende. Die Altersweisheit, wenn sie sich denn einzustellen beliebt, kommt weder zu früh noch zu spät. Eines Tages ist sie da und macht uns klar, dass sie sich auch als eine Art Begünstigung begreifen lässt. Nicht jeder nämlich, der alt ist, ist auch weise. Manchen bleibt im Alter nur das Alter und dann wird es, was die verbliebenen Lebensperspektiven angeht, tatsächlich eng. Allerdings sind auch der Altersweisheit deutliche Grenzen gesetzt. Sie kann dazu beitragen, dass wir bewusster mit unserer Zeit umgehen. Zurückbringen jedoch kann uns die Altersweisheit nichts, schon gar nicht die Jugend in ihrer Echtzeit. Das aber muss auszuhalten sein. Zitat: Solange wir jung sind, man mag uns sagen, was man will, halten wir das Leben für endlos und gehen danach mit der Zeit um. Je älter wir werden, desto mehr ökonomisieren wir unsere Zeit. Vom Standpunkt der Jugend aus gesehen ist das Leben eine unendlich lange Zukunft, vom Standpunkt des Alters aus eine sehr kurze Vergangenheit. Zitat Ende. Das Alter, so scheint es, behält das letzte Wort. Es hat allerdings nur den weit ausholenden Rückblick. Der Blick nach vorn bleibt ihm versperrt oder offenbart, wenn man sich denn nicht aufgehoben im Glauben weiß, für den es keine Rechtfertigung gibt, außer dass man glaubt, eine Beängstigung, über die man im eigenen Interesse besser nicht allzu oft nachdenkt. Am Ende kommt es einem vor, als sei vieles fast unbemerkt, das Ganze jedoch unerhört schnell vorbeigegangen. Zitat: Man muss alt geworden sein, also lange gelebt haben, um zu erkennen, wie kurz das Leben ist. Zitat Ende. Im Rückblick, den das Alter nach Art des Alters gewährt, meint man auf einmal auch den Durchblick zu haben. Es fügt sich zusammen, was vielleicht nie zusammengehört hat, nun aber im Schaulaufen der Erinnerung eine Ordnung annimmt, die in unserer ganz persönlichen Sicht überzeugend anmutet. Das gilt nicht nur für Begebenheiten und Geschehensabläufe, sondern auch für die Akteure, die daran beteiligt waren. Zitat: Gegen das Ende des Lebens nun gar geht es wie gegen das Ende eines Maskenballs, wenn die Larven abgenommen werden. Man sieht jetzt, wer diejenigen, mit denen man während seines Lebenslaufes in Berührung gekommen war, eigentlich gewesen sind. Denn die Charaktere haben sich an den Tag gelegt. Die Taten haben ihre Früchte getragen, die Leistungen ihre gerechte Würdigung erhalten. Und alle Trugbilder sind zerfallen. Zu diesem allem nämlich war Zeit erfordert. Zitat Ende. Auch über sich selbst meint man nun endgültig Bescheid zu wissen. Die eigene Person, die einen so anhänglich begleitet hat, was allerdings nicht immer zur Freude gereichte, sondern sich manchmal auch als Beschwernis herausstellte, wird einer abschließenden Beurteilung unterzogen. Zitat: Das Seltsamste ist, dass man sogar sich selbst, sein eigenes Ziel und Zweck erst gegen das Ende des Lebens eigentlich erkennt und versteht. Zumal in seinem Verhältnis zur Welt, zu den anderen. Zwar oft, aber nicht immer, wird man dabei sich eine niedrigere Stelle anzuweisen haben, als man früher vermeint hatte. Bisweilen auch eine höhere, welches dann daher kommt, dass man von der Niedrigkeit der Welt keine ausreichende Vorstellung gehabt hatte und demnach sein Ziel höher steckte als sie. Man erfährt beiläufig, was an einem ist. Zitat Ende. Wer im fortgeschrittenen Alter zum Prüfungsgespräch in eigener Sache bittet, kann auch deswegen mit vergleichbaren, eindeutigen Ergebnissen rechnen, weil der überschaubare Erfahrungsschatz, den man mit sich führt, von einem Grundtatbestand getragen wird, auf den Schopenhauer wiederholt hinweist. Der Kern unseres Wesens bleibt gleich, er bewahrt Haltung, auch wenn es um ihn herum hektisch und verwirrend zugeht. Das ist gut zu wissen, gerade im Alter. Zitat: Wenn man auch noch so alt wird, so fühlt man doch im Innern sich ganz und gar als denselben, der man war, als man jung, ja, als man noch ein Kind war. Zitat Ende. Die Zeichen des Alters sind meist recht eindeutig. Wir altern vor uns hin, meist eher unauffällig, aber es gibt auch Einschnitte. Dann wird das Alter endgültig unhöflich, schiebt die uns verbliebene Jugendlichkeit zur Seite und macht sich so rigoros an uns zu schaffen, dass es unangenehm auffällig wird. Wir sind über Nacht gealtert, so scheint es, und der damit verbundene Trübsinn wird noch verstärkt, wenn wir an wenig einfühlsame Zeitgenossen geraten, die uns bestätigen, was sich uns gerade als ungute Vermutung aufdrängt. Neben den äußeren Anzeichen des Alterns gibt es innere Alarmsignale, die wir wachsam registrieren, aber im eigenen Wohlbefindlichkeitsinteresse nicht überbewerten sollten. Schließlich können auch jüngere Leute erstaunlich vergesslich sein, die Orientierung verlieren oder in merkwürdigen Momentaufnahmen mit sich selbst nicht mehr wie gewohnt klarkommen. Wesentlich unverfänglicher mutet da eine Beobachtung an, die jeder anstellen kann. Zitat: Wie man auf einem Schiffe befindlich sein Vorwärtskommen nur am Zurückweichen und demnach kleiner werden der Gegenstände auf dem Ufer bemerkt, so wird man sein Alt und Älterwerden daran inne, dass Leute von immer höheren Jahren einem jung vorkommen. Zitat Ende. Absolut wünschenswert ist es zudem, im Alter nicht allein zu sein. Man sollte dankbar sein für jeden Weggefährten, der einem geblieben ist. Denn ab einem bestimmten Zeitpunkt, darauf weist auch eine gängige Redensart hin, kommen die Einschläge näher. So klammert man sich an die Menschen, die noch da sind. Sie stehen für das schwindende Leben, von dem man sich langsam aber sicher zu verabschieden hat. Zitat: Jede Trennung gibt einen Vorgeschmack des Todes und jedes Wiedersehen einen Vorgeschmack der Auferstehung. Darum jubeln selbst Leute, die einander gleichgültig waren, so sehr, wenn sie nach 20 oder gar 30 Jahren wieder zusammentreffen. Zitat Ende. Vielleicht hat man ja auch kurz vor dem irdischen Ladenschluss noch die unbescheidene Hoffnung, das Rätsel des Lebens gelöst zu bekommen. Ein solches Abschiedsgeschenk wird es jedoch abseits von Glaubenswahrheiten nicht geben. Und auch danach, wenn einem denn tatsächlich das vorläufig letzte Stündlein schlägt, sollte man nicht darauf spekulieren, verbindliche Gewissheiten zugeteilt zu bekommen. Zitat: Wenn inzwischen ein Philosoph etwa vermeinen sollte, er würde im Sterben einen ihm allein eigenen Trost, jedenfalls eine Ablenkung darin finden, dass dann ein Problem sich löste, welches ihn so häufig beschäftigt hat, dann wird es ihm vermutlich so gehen wie einem, dem, als er eben das Gesuchte zu finden im Begriff ist, die Laterne ausgeblasen wird. Zitat Ende. Eines Tages wird uns tatsächlich die Laterne ausgeblasen. Dann ist Schluss. Wirklich Schluss? Das Leben nach dem Tode ist eine hartnäckige, buchstäblich nicht totzukriegende Menschheitsidee. Der mögen wir uns auch noch so glaubensfern und ernüchtert geben, in dezenten Privatvisionen nachhängen. Einmal ins Leben befördert, mögen wir nicht mehr davon lassen. Da erscheint uns der Tod als natürlicher Feind. Wir mögen ihn nicht, auch wenn er gelegentlich als versteckter Wohltäter auftritt, der uns von schwerem Leiden befreit oder einen Ausweg weist, der vermutlich gar kein Ausweg ist. Schopenhauer sieht den Tod, dem keiner gern begegnet, freundlicher, als man zunächst vermuten würde. Zwar gibt er zu, Zitat: Für uns ist und bleibt der Tod ein Negatives, das Aufhören des Lebens, Zitat Ende. Aber damit kann man das nicht bewenden lassen. Zitat: Er muss auch eine positive Seite haben, die jedoch uns verdeckt bleibt, weil unser Intellekt durchaus unfähig ist, sie zu fassen. Daher erkennen wir wohl, was wir durch den Tod verlieren, aber nicht, was wir durch ihn gewinnen. Zitat Ende. Über den Gewinn, den uns der Tod möglicherweise beschert, lassen sich nur Mutmaßungen anstellen. Die aber müssen geleistet werden. Zu wuchtig, zu einschneidend erscheint uns das Ereignis Tod, als dass uns unsere Überlegungen davon fernhalten könnten. Auch wenn wir noch leben, kreisen unsere Gedanken um den Tod, von dem vor allem die eine, ebenso bedrückende wie unausweichliche Botschaft ausgeht, Irgendwann ist alles zu Ende, auch für uns selbst. Schopenhauer stellt dagegen eine tiefgreifende Ahnung, von der er annimmt, dass sie im Grunde Gewissheitscharakter beanspruchen kann. Zitat: Wie kann man nur beim Anblick des Todes eines Menschen vermeiden, hier werde ein Ding an sich selbst zu nichts, dass vielmehr nur eine Erscheinung in der Zeit, dieser Form aller Erscheinungen ihr Ende finde, ohne dass das Ding an sich selbst dadurch angefochten werde, ist eine unmittelbare, intuitive Erkenntnis jedes Menschen. Daher man es zu allen Zeiten in den verschiedensten Formen und Ausdrücken auszusprechen bemüht gewesen ist. Zitat Ende. Die Wahrscheinlichkeit, dass es mit uns weitergeht, in welcher Existenzweise auch immer, ist für Schopenhauer größer als die Annahme des Gegenteils. Er sträubt sich dagegen, dass die Einstellung unseres irdischen Geschäftsbetriebs das endgültige ausbedeuten könnte, und weist sich mit dieser Vermutung auf der Mehrheitsseite. Zitat: Jeder fühlt, dass er etwas anderes ist als ein von einem anderen einst aus nichts geschaffenes Wesen. Daraus entsteht ihm die Zuversicht, dass der Tod wohl seinem Leben, jedoch nicht seinem Dasein ein Ende machen kann. Der Mensch ist etwas anderes als ein belebtes Nichts, und das Tier auch. Wer da meint, sein Dasein sei auf sein jetziges Leben beschränkt, hält sich für ein belebtes Nichts. Denn vor 30 Jahren war er nichts und über 30 Jahre ist er wieder nichts. Zitat Ende. Vielleicht müssen wir, wenn wir über unser Lebensende hinauszudenken versuchen, unsere hiesigen, am Realitätsprinzip geschulten Vorstellungen über Bord werfen und uns daran erinnern, dass wir manchmal mit Wirklichkeiten bedacht werden, die unwirklich anmuten, aber trotzdem Wirkung hinterlassen. Zitat: Wie in unseren Träumen Verstorbene als Lebende auftreten, ohne dass ihres Todes auch nur gedacht werde, so wird, nachdem unser jetziger Lebenstraum durch einen Tod geendigt, alsbald ein neuer anheben, der nichts weiß von jenem Leben und jenem Tode. Zitat Ende. Ohnehin weiß der Realist Schopenhauer die Träume mehr zu schätzen, als man vermuten würde. Träume durchziehen das Leben. Und manchmal lassen sich Traum und Wirklichkeit kaum mehr voneinander unterscheiden. Zitat: Das Leben und die Träume sind Blätter eines und des nämlichen Buches. Das Lesen im Zusammenhang heißt wirkliches Leben. Wenn aber die jedesmalige Lesestunde, der Tag, zu Ende und die Erholungszeit gekommen ist, so blättern wir oft noch müßig und schlagen, ohne Ordnung und Zusammenhang, bald hier, bald dort, ein Blatt auf. Oft ist es ein schon gelesenes, oft ein noch unbekanntes, aber immer aus demselben Buch. Zitat Ende. Weiter geht es immer, ist Schopenhauers Überzeugung. Man sollte das nur nicht allzu persönlich nehmen. Die Gewinn- und Verlustrechnung geht auf, allerdings nur in der Gesamtbilanz und weniger bei den unzähligen Einzelposten, hinter denen sich individuelle Schicksale und Lebensläufe verbergen. Für den Einzelnen, der sich an die Werthaltigkeit der eigenen Person gewöhnt hat und ein Vertrauensverhältnis zu sich selbst pflegt, das er nicht missen möchte, ist das keine erhebende Aussicht. Sie lässt sich jedoch auch als beruhigend, ja gar als tröstlich begreifen. Zitat: Wie durch den Eintritt der Nacht die Welt verschwindet, dabei jedoch keinen Augenblick zu sein aufhört, ebenso scheinbar vergeht Mensch und Tier durch den Tod, und ebenso ungestört besteht dabei ihr wahres Wesen fort. Nun denke man sich jeden Wechsel von Geburt und Tod in unendlich schnellen Vibrationen, und man hat die bleibenden Ideen der Wesen vor sich, feststehend wie der Regenbogen auf dem Wasserfall. Dies ist die zeitliche Unsterblichkeit. Zitat Ende. Keiner geht uns verloren, auch die Leute nicht, die wir noch nie leiden konnten. Ein zusätzlicher Grund dafür, dass wir allen Selbstberuhigungsmaßnahmen zum Trotz letztlich nicht allzu erwartungsfroh ins Jenseits vorausschauen. Wir halten uns insgesamt lieber ans Leben, da meinen wir zu wissen, was wir haben. Der Tod kommt uns wie ein unheimlicher Türsteher vor, der Einlass in ein Etablissement gewährt, in das man gar nicht hinein will. Es hat keinen guten Ruf, ist finster, und wer drinnen die Geschäfte führt, wissen wir nicht. Das alles darf uns jedoch nicht schrecken, wiederholt Schopenhauer. Zitat: Das Leben kann angesehen werden als ein Traum und der Tod als das Erwachen. Dann aber gehört die Persönlichkeit, das Individuum, dem Träumenden und nicht dem wachen Bewusstsein an. Weshalb denn jenem der Tod sich als Vernichtung darstellt? Jedenfalls jedoch ist er von diesem Gesichtspunkt aus nicht zu betrachten als der Übergang zu einem uns ganz neuen und fremden Zustand, vielmehr nur als der Rücktritt zu dem uns ursprünglich eigenen, als von welchem das Leben nur eine kurze Episode war. Zitat Ende. Keine Angst also vor dem Tod und noch weniger vor dem Leben. In seiner Sterbephilosophie ist der versierte Pessimist Schopenhauer erstaunlich optimistisch. Mag unserem Weiterleben nach dem Tode, wenn es denn überhaupt stattfindet, auch rätselhaft bleiben, so muss man für den Fall der Fälle nicht schwarz sehen. Wer bei Zeiten daran glaubt, dass es für uns mehr geben muss als ein einmaliges Gastspiel auf Erden, macht sich selbst Mut und bricht Licht ins Dunkel. Zitat: Wir schaudern vor dem Tode vielleicht hauptsächlich, weil er dasteht als die Finsternis, aus der wir einst hervorgetreten und in die wir nun zurück sollen. Aber ich glaube, dass wenn der Tod unsere Augen schließt, wir in einem Licht stehen, von welchem unser Sonnenlicht nur der Schatten ist. Zitat Ende. Die Aussichten also sind gar nicht so schlecht, was sich auch durch eine Vielzahl stummer Zeugen bestätigen ließe, die aber wohl lieber nicht mehr befragt werden wollen. Zitat: Klopfte man an die Gräber und fragte die Toten, so sie wieder aufstehen wollten, sie würden mit den Köpfen schütteln. Zitat Ende. Vielen Dank.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Sie sind jetzt für mich urplötzlich versunken in der Finsternis. Ich sehe Sie nicht mehr, vielleicht kann man ein bisschen Licht machen, ich sehe gern mein Publikum. Schließlich will ich ja das Entsetzen in den Augen sehen, wenn ich das eine oder andere zu sagen habe, aber die Technik hört, glaube ich, jetzt nicht mehr mit. Ja. Es werde Licht. Ein bisschen, ja, genau. Ich spreche ungern ins Leere sozusagen. Ja, meine Damen und Herren, darf Sie auch ganz herzlich hier begrüßen und wirklich meiner Freude auch Ausdruck verleihen, dass Sie zu einem Schopenhauer-Abend so zahlreich erschienen sind. Nachdem ich im Gegensatz zu Otto A. Böhmer kein schönes Buch über Schopenhauer geschrieben habe, müssen Sie jetzt mit einigen Überlegungen und Reflexionen vorlieb nehmen, die zwei Perspektiven verfolgen. Ich kann dieser These sehr viel abgewinnen, dass Schopenhauer gleichsam der Erfinder der Altersweisheit ist. Aber es ist nicht so, dass die Philosophie sich vor Schopenhauer nicht mit dem Problem des Alters beschäftigt hätte. Und ich möchte nur an einigen Punkten andeuten, wie die philosophischen Diskussionen zum Problem, zum Phänomen des Alters und des Alterns gelaufen sind, damit Sie sozusagen auch hier die Beziehungen zu Schopenhauer sehen und den Kontext sehen, von dem wir aus dann auch Schopenhauers Altersphilosophie wieder vielleicht für unsere Zeit fruchtbar machen können. Und das Zweite, was ich da unternehmen möchte, etwas ins Detail gehen, da das ist nicht so sehr die Frage, welche Philosophie des Alters hat Schopenhauer uns hinterlassen, sondern wie hat er selbst im Alter philosophiert? Das heißt also, wie hat er in der letzten Phase seines Lebens gedacht, geschrieben und was können wir aus dieser ganz spezifischen Art und Weise seines alternden Denkens und Schreibens über das Phänomen des Alters und des Nachdenkens über das Alter überhaupt erfahren. Das wären sozusagen die zwei Teile meines kleinen Vortrags zu diesem Phänomen, dem ich ja so ein bisschen den Untertitel gegeben habe, wozu das Alter fähig ist, und das ist natürlich zweideutig gemeint und soll auch so gemeint sein. Es ist natürlich eines richtig, die Philosophen seit der Antike, die sich mit dem Alter beschäftigt haben, haben sich mit einem Phänomen beschäftigt, das in damaligen Zeiten relativ selten war. Wir wissen, erst seit dem 19. Jahrhundert steigt die Lebenserwartung mit Industrialisierung, mit hygienischen verbesserten Lebensbedingungen, mit dem medizinischen Fortschritt rasant an. Vorher war das Alter eher ein seltenes Phänomen, obwohl natürlich Menschen schon alt geworden sind, aber das waren wenige, sodass der Alte oder der Alternde, der alte Mensch etwas Seltenes war und die Eigenschaften, die er hatte oder die er im Alter haben konnte, aus dieser Perspektive betrachtet, schon einen gewissen Sonderstatus hatten gegenüber der Jugend. Und auf der anderen Seite waren natürlich Alterungsprozesse in der Antike, im Mittelalter, noch in der frühen Neuzeit wahrscheinlich noch wesentlich stärker von Verfallserscheinungen, von Krankheit, von Gebrechlichkeit gekennzeichnet als heute, wo wir ja, wie auch einleitend schon gesagt wurde, dann doch eher von der Utopie des fitten Alten ausgehen, der eigentlich gar nicht wirklich alt ist, sondern eigentlich ohnehin noch jung zu sein scheint. Eine der ältesten philosophischen Reflexionen über den alten Menschen haben wir überliefert bekommen von Aristoteles, der selber auch alt wurde, und der über das Alter und den alten Menschen geschrieben hat, ausgerechnet in seiner Rhetorik. Die Rhetorik ist ja die Kunst der Überredung, die Kunst der Anrede, die Kunst, jemanden zu bewegen und zu Überzeugungen oder Handlungen zu führen, die er vielleicht gar nicht ursprünglich gehabt hätte. Und der Rhetor, der Redner, das ist sozusagen die Urform des modernen PR-Agenten, muss natürlich, um seine Botschaft an den Mann oder an die Frau zu bringen, über dessen Beschaffenheit, über dessen Eigenschaften, über dessen Vorlieben und Eigenarten bestens Bescheid wissen. Deshalb ist die Rhetorik ja auch die eigentliche, das eigentliche Fundament für jede Psychologie. Und in dieser Rhetorik charakterisiert Aristoteles den alten Menschen auf eine sehr nachteilige Art und Weise, leider folgenschwer, weil es eine ganze Reihe dieser Urteile oder Vorurteile über den Alten sozusagen dann durch unsere Kulturgeschichte gezogen hat. Die Alten, so heißt es dort, sind übelwollend, denn es ist die Eigenart des Übelwollens, alles im Hinblick auf das Unvorteilhafte zu beurteilen. Und der alte Mensch, sozusagen vom Verfallsprozess seines Körpers, seines Geistes gekennzeichnet, sieht nur das Nachteilige, weil er ja auch, davon war heute schon die Rede, in Wirklichkeit keine Perspektiven mehr hat. Ferner sind sie argwöhnisch, genau aus diesem Grund, aufgrund ihres Misstrauens. Misstrauisch aber, und das ist ganz ein interessanter Gedanke, misstrauisch aber sind sie aus Erfahrung. Das heißt also, die viel gerühmte Altersweisheit, die auf Lebenserfahrung zurückblickt und die wir so idyllisch verklären, das bedeutet eigentlich, wenn jemand wirklich 50, 60, 70 Jahre auf dieser Erde zugebracht hat und nicht vollkommen sich hat verblenden lassen und zudröhnen lassen von der Propaganda und den Drogen dieser Welt, der kann nur misstrauisch werden, weil er so und so oft enttäuscht worden ist. Das allerdings bedeutet, dass die Alten von niederer Gesinnung sind, weil sie vom Leben gedemütigt worden sind. Also wer eine ganze Reihe von Schicksalsschlägen hinter sich hat, der ist nicht mehr edel. Es kommt noch besser. Und wenn Sie jetzt, aus welchen Gründen auch immer, an die aktuelle Pensionsdebatte denken, dann liegen Sie vielleicht nicht ganz falsch, merken aber auch, dass das, was wir so gegenwärtig das hochtrabend als Generationenkonflikt oder potenzielle Auflösung des Generationenvertrags diskutieren, offensichtlich doch schon ungefähr 2500 Jahrtausende diskutiert wird, denn ferner sind die Alten geldgierig. Denn zu den Lebensnotwendigkeiten gehört der Besitz und zugleich wissen sie aus Erfahrung, wie schwer der Erwerb dieses Besitzes ist und wie leicht er zu verschleudern ist. Deswegen, sie halten es zusammen. Ferner, und das ist wohl das Allerschlimmste, was man einem Alten vorwerfen kann, und das tun wir heute auch, ja, ferner hängen sie am Leben. Es gibt ja in der modernen Sozialmedizin dieses böse, zynische Wort vom sozialverträglichen Frühableben. Ja? Also eigentlich sozialverträgliches Frühableben, also eigentlich leben die Alten zu lange, sie belasten unser Sozialsystem und wir wissen ja, dass die Kosten die medizinischen Kosten, die sozialen Kosten, Betreuungskosten steigen, und zwar überproportional rasch steigen, je älter jemand wird, weil er dann umso mehr Dienstleistungen braucht. Und die Alten wollen nicht abtreten, sie hängen am Leben. Und umso mehr, schrieb Aristoteles vor 2500 Jahrtausenden, und umso mehr hängen sie am Leben am Ende ihrer Tage, weil die Begierde auf das tendiert, was nicht vorhanden ist, und weil man das am meisten begehrt, dessen man entbehrt. Ja, das heißt, die Lebensgier ist ein Phänomen des Alters, nicht der Jugend. Die Jugend braucht nicht gierig auf Leben sein, sie hat das Leben vor sich. Wie Schopenhauer richtig sagte, sie glaubt, die Zukunft, die sie vor sich hat, ist unendlich. Die Möglichkeiten, die sie hat, die Optionen, die sie einschlagen kann und wählen kann, sind unendlich. Nur je weniger Lebensperspektiven jemand hat, umso gieriger wird man nach dem Leben. Und weiterhin, und auch das ist ein Gedanke, den Schopenhauer ja dann aufgegriffen hat, schreibt Aristoteles, weiterhin leben sie mehr in der Erinnerung als in der Hoffnung. Und wenn man Hoffnung jetzt sozusagen als Zukunftserwartung oder als Möglichkeit von Zukunftserwartung beschreibt, dann stimmt das natürlich. Dieses missgünstige Bild, ja, das Aristoteles von den Alten zeichnet und das aber natürlich nicht ganz unkorrekt beobachtet ist, dieses missgünstige Bild zieht sich durch die Philosophie, und immer dann, wenn Philosophen, und ich kann jetzt nur einige ganz wenige auswählen, wenn Philosophen über das Alter sprechen, gibt es diese eine Variante. Der alte Mensch als derjenige, der vor allem sich auseinandersetzen muss damit, dass er verfällt, dass er körperlich verfällt, dass er geistig verfällt und dass er eigentlich sozusagen in diese Zeit, in der er als Alter noch hineinragt, dass er diese Zeit nicht mehr wirklich begreift und nicht mehr versteht und deshalb auch so viel Ressentiments gegenüber der Jugend entwickelt, gegenüber dem, was ihm folgt. Dazu noch nur ganz kurz 3 oder 4 Zitate oder Anmerkungen in diesem Zusammenhang. Mit Michel de Montaigne etwa, einer, der sich sehr intensiv mit diesem Phänomen beschäftigt hat, aus eigener Erfahrung, hat begonnen, über das Alter nachzudenken und sich als alternden Menschen zu empfinden, da war er noch nicht 50 Jahre alt. Da merkt man also, was hier für einen Unterschied ist. Also kein 50-Jähriger, der bei geistiger und körperlicher Gesundheit ist, würde sich heute tatsächlich in dem Sinn als alter Mensch empfinden. Und im Rückblick aus seinem 50. Lebensjahr schreibt Michel de Montaigne, was mich betrifft, so halte ich es für gewiss, dass seit dem 30. Lebensjahr mein Geist und mein Körper an Stärke mehr ab als zugenommen, mehr zurückgegangen als vorangeschritten ist. Und wenig später setzt er hinzu, welche Veränderungen sehe ich Tag für Tag das Altern in vielen meiner Bekannten anrichten. Das Alter, und da ist genau dieser eigentlich moderne Gedanke, den wir bis heute sozusagen hegen und versuchen dann auch dementsprechend zu therapieren. Das Alter ist eine gewaltige Krankheit, die sich jedoch auf ganz natürlichem Wege einschleicht und dies unmerklich. Da haben wir zum ersten Mal diese Definition des Alters als Krankheit, nicht als natürliche andere Lebensform, sondern als Krankheit, die aber jetzt nicht ansteckend ist oder die man nicht sozusagen einfach durch eine Aufpäppelung des Immunsystems korrigieren kann, sondern es ist natürlich eine Krankheit als Verfall. Ähnlich schrieb wirklich jetzt fast 400 Jahre später Jean Amary, der große Essayist und Philosoph, in seinem Buch über das Altern, dem er den Untertitel gegeben hatte, Resignation und Revolte. Nicht also diese beiden Elemente, jung und alt, das Revolten, die Revolte, das Resignieren und gleichzeitig sozusagen das Alter selber als eine Mischung von noch revoltieren gegen diesen Verfallsprozess und gleichzeitig das resignative Moment, das in jedem Alterungsprozess drinnen ist. Und die Hauptthese, die zwei Hauptthesen von Jean Amary, der natürlich schon auf Schopenhauer zurückgreifen konnte, die zwei Hauptthesen lauteten, dass der alte Mensch dadurch gekennzeichnet ist, dass sein Körper, den man normalerweise ja kaum beachtet, außer in diesen Phasen, wo er krank ist. Aber normalerweise, wenn man gesund ist, als junger Mensch, beachtet man den Körper nicht. Da fasst man den Körper auf als etwas, was einfach da ist, was funktioniert, das man einsetzen kann, das man belasten kann, zum Teil auch hemmungslos belasten kann, mit Nikotin, mit Alkohol, mit Schlaflosigkeit, mit Bewegung, mit Sport, was auch immer. Im Alter tritt der Körper aber sozusagen in den Vordergrund und fängt an, das Denken, Fühlen der Menschen zu besetzen. Sie haben keine Möglichkeit mehr, keine Zeit mehr, sich für was anderes zu interessieren. Und Sie kennen das vielleicht. Sie sprechen immer nur über sich und ihren Körper und über die Erscheinungen dieses Körpers, seine Krankheiten, seine Verfallserscheinungen, wo etwas wehtut, wo auch immer. Das bedeutet, philosophisch gesehen, dass das Ich, das früher sozusagen der Welt sich öffnen konnte, das kommunizieren konnte, das sich was interessieren konnte, zurückfällt, aufgesaugt wird, sozusagen wie Jean-Marie so poetisch schreibt, durch diesen welkenden Körper. Das ist die eine These, sehr drastisch, sehr dramatisch. Die andere These, die Jean-Marie formuliert hat, das ist die von der, das ist die Beobachtung, wie gesagt, das Buch ist im 20. Jahrhundert geschrieben worden, nicht in der Antike. Die Beobachtung, dass der alternde Mensch zunehmend die Welt, in der er lebt, die sich ja rasant verändert, nicht mehr verstehen kann. Der Alte wird zum Fremden, sozusagen in seiner eigenen unmittelbarsten Umgebung. Jean-Marie sprach von einer kulturellen Entfremdung, die etwa dadurch dazu führt, dass Alte sozusagen auch dann, wenn sie sich Zeit ihres Lebens als fortschrittlich empfunden haben, weil sie einfach die kulturellen Phänomene ihrer unmittelbaren Gegenwart nicht mehr verstehen, sich plötzlich als rückschrittlich, als reaktionär denunziert sehen und das nicht begreifen, weil sie waren ja immer fortschrittlich, aber es ist die Idee der Fortschrittlichkeit ihrer Jugend, an der sie noch immer hängen. Und wir alle kennen dieses Problem, gegenwärtig verschärft durch die modernen Medientechnologien, von denen ja auch gesagt wird, die Jungen wachsen wie selbstverständlich in diesen Technologien auf, die Alten haben Schwierigkeiten, versuchen sie natürlich anzupassen, weil wir müssen ja jung sein und scheitern mitunter daran, weil wir das tiefere Verständnis sozusagen für diese jungen Entwicklungen und Technologien nicht mehr aufbringen können. Und das führt natürlich dazu, dass alte Menschen sozusagen diesen Zustand der Entfremdung und Selbstentfremdung in einer Kultur, die ihre ist, leben, bis hin dazu, dass sie zwar formell noch dieselbe Sprache sprechen wie die Jungen, aber in Wirklichkeit eine andere Sprache sprechen. Ja, und diesen Jargon, diese Weiterentwicklung einer Sprache natürlich macht, nicht mehr wirklich nach- und mitvollziehen können. Es ist natürlich jetzt tröstlich und außerordentlich trostreich, dass die Philosophie auch die gegenteilige Position vertreten hat, dass es ebenfalls schon seit der Antike ein Loblied auf das Alter gibt. Das heißt also, dass nicht nur das Alter als diese Form des Verfalls, des Zerfalls, der Körperkonzentration und des nicht mehr Mitkönnens mit einer Kultur beschrieben wird, sondern ganz umgekehrt das Alter als etwas ganz Wesentliches und Vehementes gesehen wird, als ein Positivum, als eine Kompetenzansammlung, auf die man nicht verzichten kann. Platon war der Erste gewesen, der das angedeutet hat. Es gibt so Stellen in der Politeia, wo man sich überlegt, mit wem würde man sich wirklich lieber unterhalten, mit Jungen und mit Alten, also philosophisch unterhalten natürlich. Und das kann natürlich nur heißen mit Alten, denn die sind aufgrund dessen, dass sie aufgrund ihrer körperlichen Lage nicht mehr imstande sind, alles Mögliche zu tun, viel eher geeignet, ihre Gedanken beisammen zu halten, als die Jungen, die ja ständig von irgendwas abgelenkt werden. Ja? Also jeder Lehrer weiß, wovon ich spreche. Und eine zeitgenössische Psychologie unterstützt ja das noch, indem sie uns klar macht, dass ein junger Mensch eine Konzentrations- und Aufmerksamkeitsspanne von sage und schreibe 3 Minuten hat. Ja. Dann braucht er einen neuen Reiz, dann schweift sein Gedanke zu irgendetwas ab. Also wie will man hier philosophieren? Mit den Alten geht das schon viel besser. Der eigentliche Philosoph, antike Philosoph, Philosoph des Alters war allerdings Cicero gewesen, der ein schönes Buch über das Alter geschrieben hat und wo er versucht hat, sozusagen die Vorzüge des Alters aufzuzählen. Und das sind 2 Gedanken aus unserer, jetzt für meinen Zusammenhang hier, weil es ja dann auch um Schopenhauer gehen wird oder gehen soll, das sind 2 Gedanken ganz wesentlich, die natürlich auch bei gegenwärtigen Versuchen, das Alter neu zu bewerten, eine große Rolle spielen, nämlich der Mensch verändert im Laufe seiner Lebensgeschichte natürlich seine Fähigkeiten. Er verliert welche, die er in der Jugend hatte, und er gewinnt aber welche, die er sozusagen durch das Alter bekommen kann. Cicero ist der Auffassung, dass gerade dadurch, dass wir bestimmte körperliche Aktivitäten nicht mehr haben im Alter, dass wir von bestimmten Leidenschaften, Machtgier zum Beispiel, nicht mehr getrieben sind, dass wir gerade dass der alte Mensch nicht mehr so auf Zukunft hin orientiert sein kann, bedeutet das, dass er in seiner Gegenwart wesentlich überlegter handeln kann als der junge Mensch. Das heißt, gerade weil er von seinen individuellen Karrierebedürfnissen absehen kann, ist er als alter Mensch eigentlich überhaupt erst geeignet, Verantwortung für andere zu übernehmen, während der junge Mensch denkt ja nur an sich und an seine Interessen und an seine Karrieren. Und deswegen war ja auch die Römische Republik sozusagen von dieser Wertschätzung des Alters gekennzeichnet, dass man am allerliebsten die Staatsgeschäfte in die Hände des Senats, die Versammlung der Alten, gelegt hat und nicht sozusagen auf die jungen, dynamischen Tiger gesetzt hat, die ja schließlich das Reich dann auch oder die Republik dann auch ruiniert haben. Da hat Cicero nicht ganz Unrecht gehabt. Das Zweite allerdings, und das ist etwas, was so ganz schon prä-Schopenhauerianisch gedacht war, das Zweite, was Cicero hervorgehoben hat, ist, dass im Alter die sexuellen Leidenschaften nachlassen, ist der größte Vorzug des Alters. Ja. Denn alles, was er in seinen, aus seiner sozusagen etwas asketisch-republikanischen Sicht als verwerflich erachtet hat, alles das, was für ihn das Gemeinwesen, die Respublika, den Staat unterminiert, nämlich Hochverrat, Staatsumwälzungen, Ehebruch, Unzucht, Korruption, sind Auswuchs dieser sexuellen Leidenschaften, die den Verstand des Menschen einnebelt, ihm keinen klaren Blick gibt. Und wenn das Alter diese Leidenschaft zurückschraubt, dann ist überhaupt erst die Voraussetzung für das gegeben, was wir bis zu einem gewissen Grad dann Weisheit nennen können, nämlich auch diese Fähigkeit, sich tatsächlich von sich und seinen Begierden zu distanzieren, nicht, weil man sich moralisch asketisch verhält, ja, sondern weil die Natur das für einen selbst besorgt. Nicht? Thomas Mann hat mal gesagt, also wie herrlich ist das Alter, nicht einmal tugendhaft sein kostet noch Kraft. Nicht? Und diese Idee ist es auch, die Schopenhauer, der seinen Cicero natürlich gekannt hat, maßgeblich inspiriert hat. Und auch Schopenhauer schreibt mehrmals von den großen Vorzügen, die es nach sich bringt, wenn der Geschlechtstrieb erlischt. Allerdings war Schopenhauer realistisch genug im Gegensatz zu Cicero, dass er wusste, dass das nicht bedeutet, dass man automatisch weise wird und dass man deshalb, sozusagen den Staat besser lenken kann als Junge. Denn er hat geschrieben in seiner etwas natürlich poetischen Sprache, der alte Mensch von der Venus entlassen, also vom Liebestrieb befreit, wird nun gerne seine Aufheiterung beim Bacchus suchen. Also von der Gott der Liebe wechseln wir im Alter dann doch wieder zum Gott des Weines, zum Gott des Rausches. Ich erwähne jetzt nur noch einen letzten Philosophen, einen Gegenwartsphilosophen, mittlerweile allerdings schon hoch betagt, Odo Marquardt, der im Anschluss an diese positive Deutung des Alters zu einer sehr einerseits zeitgenössischen Positivierung des Alters gefunden hat, die meines Erachtens aber auch sehr, sehr gut beschreibt das, was Schopenhauer als alter Philosoph über das Alter gesagt hat. Odo Marquardt geht sehr anspruchsvoll um mit den Möglichkeiten, die das Alter mit sich bringt. Er geht auch davon aus, dass das Alter in erster Linie bedeutet, dass bestimmte Begierden nachlassen, dass vor allem dieses Problem, dass der alte Mensch weniger Zukunft hat oder keine Zukunft hat, auch positiv gesehen werden kann, nämlich dahingehend, dass der alte Mensch, Odo Marquardt da sehr plastisch ausdrückt, dass der alte Mensch sozusagen keinen Zukunftskonformismus an den Tag legen muss. Er muss nicht konform mit der Zukunft gehen, das heißt, anders gesagt, er braucht keine Rücksicht auf die Zukunft nehmen. Denken Sie daran, wenn Sie jetzt jung hier sind Wir haben ja Gott sei Dank Zuhörer aller Altersgruppen. Wenn Sie jung sind, werden Sie genau wissen, was immer Sie tun. Ja, Sie überlegen so ein bisschen im Hinblick, was bedeutet das für die Zukunft. Ja, wenn ich jetzt ein Studium beginne, was bedeutet das für meine zukünftigen Erwerbsmöglichkeiten? Wenn ich eine Beziehung eingehe, wird sie Zukunft haben? Ja, wenn ich mir frage, soll ich ein Kind zeugen, ja oder nein, oder ein Kind bekommen, ja oder nein, was bedeutet das für meine persönlichen Lebenschancen in naher Zukunft? Wenn es darum geht, zum Beispiel in einer moralischen oder politischen Angelegenheit mutig zu sein, und gleichzeitig weiß man, der Chef sieht das aber nicht ganz so gern, wie mutig ist man dann noch? Nicht, weil man feig ist, sondern weil man auf die Zukunft denken muss. Nicht, man will ja nicht sozusagen seinen Arbeitsplatz verlieren, nur weil man einmal die Wahrheit gesagt hat. Also man muss die Wahrheit schon dran glauben. Denn die Zukunft sozusagen erfordert, und daran merken Sie, wie präzise der Begriff Zukunftskonformismus von Odo Marquardt ist. Die Zukunft erfordert ein bestimmtes konformes Verhalten. Und mit diesem Verweis darauf, ich muss ja an die Zukunft denken, können wir sehr, sehr viel entschuldigen. Der alte Mensch ist davon befreit. Er ist einem besonderen Maße, so schreibt Odo Marquardt, aus diesem Grund auch theoriefähig. Das heißt, er kann ohne Rücksicht auf Erwartungen, ohne Rücksicht auf Rücksichtnahmen, ohne Rücksicht auf seine persönliche Zukunft, ohne Rücksicht auf Karrieren, die hat er ja schon alles, hat er schon alles hinter sich, ja? Kann er jetzt tatsächlich, oder könnte er zumindest tatsächlich sagen, was er denkt. Was er über sich denkt, über seine Mitwelt denkt, über den Weltzustand überhaupt denkt. Und diese Rücksichtslosigkeit des Alten, das bemerkt man ja auch mitunter bei manchen, das nennt Marquardt sozusagen die eigentliche Fähigkeit, die das Alter auszeichnet. Und er hat dafür einen wunderbaren Begriff gefunden. Und den, denke ich, kann man auch auf Schopenhauer anwenden, nämlich die Kompetenz, die das Alter und nur das Alter auszeichnet, ist die Schandmaulkompetenz. Schandmaulkompetenz. Sind Sie schon in dieser Lebensphase oder sind Sie knapp davor? Merken Sie sich das. Das Alter schaut gleich ganz anders aus, wenn man sich sozusagen dieser Schandmaulkompetenz allerdings bedient. Im Alter kann man das ausnutzen. Man kann ungehemmt, sagt Odo Marquardt, reden und schreiben und dabei das eigene Taktbedürfnis einschläfern und dadurch zuweilen schamlos offen sein. Nicht? Das ist das, was man als alter Mensch auch in Anspruch nehmen sollte. Und ich denke, das ist auch das, was Arthur Schopenhauer durchaus in Anspruch genommen hat. Und jetzt frage ich mich sozusagen, wie sieht es aus, wenn jemand, der wirklich über das Alter nachgedacht hat, wie Arthur Schopenhauer, tatsächlich im Alter, als Alter noch schreibt, nachdenkt, reflektiert. Und zwar jetzt nicht nur über das Alter, sondern alles Mögliche, aber eben als Alter, nicht so wie in der Jugend. Dass Schopenhauer das sehr bewusst getan hat, zeigt sich schon daran, dass er ein Schreibheft angelegt hat, kein Tagebuch, sondern ein Schreibheft, im Jahr 1852, also da war er noch gar nicht so alt, dem er, das muss 1852 noch eher kokett gewesen sein, den Titel Senilia gegeben hat. Ja, also Alterswerke oder Alterseinträge oder Altersgedanken. Senilia. Er hat dieses Schreibheft bis zu seinem Tod geführt, 8 Jahre lang. Und hat da alles Mögliche eingetragen, und zwar wirklich alles Mögliche und kunterbunt, ohne jede Systematik, Gedanken aufgeschrieben, Zitate sich notiert, was er irgendwo gelesen hat, Pläne skizziert für etwaige Bücher, die er hätte noch schreiben wollen, kommentiert, was er selbst einstens geschrieben hatte, also sich selbst kommentiert, dann Varianten entworfen zu Vorworten von zu erwartenden Zweit- oder Drittauflagen seiner Bücher und dann natürlich auch Überlegungen über den Prozess des Alters, des Lebens. Auch einige der Gedanken, die Herr Böhmer zitiert hat, stammen aus diesen Senilia. Was für mich interessant ist, jetzt ein bisschen so nachzuschauen, es sind keine Tagebücher, also haben schon den Anspruch, philosophisch durchgearbeitet zu sein, philosophisch reflektiert zu sein. Und was mich jetzt interessiert ist, also sagen, merkt man etwas hier von dieser Schandmaulkompetenz, von dieser Altersstarrsinnigkeit und in welchem Verhältnis stehen diese Notizen eines alternden Philosophen zu seiner Philosophie über das Alter? Und jetzt erinnern Sie sich an das, was Herr Böhmer so wunderschön vorgetragen hat, Schopenhauers Plädoyer für die Gegenwärtigkeit. Die Gegenwärtigkeit, die gerade im Alter umso deutlicher uns entgegentritt, weil eben die Zukunftserwartung nicht mehr so groß ist. Die Vergangenheit ist weg, die ist nicht mehr gelebt. Es ist bestenfalls eine Erinnerung, die uns womöglich sogar auch über den Kopf wächst und wachsen kann. Und deshalb konzentrieren wir uns auf die Gegenwärtigkeit. Und worüber denkt der Philosoph, der theoretisch die Gegenwärtigkeit beschreibt, weil er keine Zukunft mehr hat? Worüber denkt er pausenlos nach in diesen Senilia? Über seinen zukünftigen Ruhm. Nicht? Also über die Frage, was wird aus mir und meinem Werk? Ja, und das hat natürlich einerseits mit seinem Leben zu tun. Schopenhauer war ja anerkennungssüchtig und hat darunter gelitten, dass er diese Anerkennung nicht bekommen hat. Wenn man sich den Briefwechsel seinen Verleger anschaut, der nichts tut, dass seine Bücher verkauft werden, wird dann schlagartig klar. Er hat die akademische Philosophie gehasst und sich gleichzeitig trotzdem darüber beklagt, dass er nicht anerkannt wird. Das war so ein ganz ambivalentes Verhältnis zur etablierten Philosophie. Und dann heißt es in etwa, als er endlich im Alter den Erfolg bekommt, viel zu spät, ja, aber, oder zu spät, oder zumindest spät, die Welt als Wille und Vorstellung wird ja erst in den, also 30, 40 Jahre, nachdem das Buch geschrieben worden war, so wirklich entdeckt und wird auch dann auch zu einem bescheidenen oder immerhin anerkennungs- und kommerziellen Erfolg, da notiert sich Arthur Schopenhauer, dass jetzt in der, im Abendrot seines Lebens beginnt der Morgenrot meines Ruhms. Ja? Es ist also hier noch Zukunft da, ja? Nämlich diese Zukunft, dass sagen, über ihn, über seinen Tod hinaus sich an ihn erinnert werden wird, aber das ist natürlich für ihn ambivalent. Ja? Die Philosophieprofessoren, heißt ebenfalls in einer dieser Notizen, behandeln mich mit kalter Verachtung, hinter der jedoch der glühendste Hass sich verbirgt, welchen auch ferner zu verdienen ich stets bemüht sein werde. Richtig, also das wollen wir noch, dass die mich hassen. Gleichzeitig, ja, was bedeutet das tatsächlich über seinen Tod hinaus? Ich zitiere jetzt aus dem Gedächtnis, weil das ist so schön, das habe ich auswendig gelernt. Du denkst über den Tod nach. Er war ja da auch ambivalent. Auf der einen Seite in dieser eher positiven Art und Weise, die Herr Böhmer vorgeführt hat. Auf der anderen Seite aber schon auch sehr nüchtern, vor allem wenn es dann um seine ganz persönlichen Befindlichkeiten ging. Das nach meinem Tod, notierte er sich in diesen Senilia, dass nach meinem Tod die Würmer meinen Leib zerfressen werden, das schockiert mich nicht. Aber, dass dasselbe die Philosophieprofessoren mit meinem Werk machen werden, das macht mich grauen. Nicht? Also, diese Vorstellung, dass wir, so wie ich als Philosophieprofessor jetzt über Schopenhauer, mich hermache, das hat ihn noch zu Lebzeiten mit Grauen erfüllt. Das war also etwas, was ganz wesentlich für ihn offensichtlich war, dieses Nachdenken über das Nachleben, und zwar jetzt nicht in einem transzendenten Sinn, sondern tatsächlich in diesem ganz konkreten Sinn, in dem er auch die Antike den eigentlichen Wert des Nachlebens gesehen hat, nämlich das Nachleben im Gedächtnis der Menschen. Und an einer anderen Stelle heißt es, das zitiere ich jetzt aus dem Gedächtnis, allerdings habe ich das nicht wörtlich auswendig gelernt, sondern nur so sinngemäß. An einer anderen Stelle heißt es, dass es das ganz Wesentlichste ist, was einen Menschen auszeichnen kann, wenn er etwas schafft, was sein individuelles Leben überdauert und an das man sich auch noch Jahrhunderte später erinnern wird. Also derjenige Philosoph, das muss schon über... muss ich auf der Zunge zergehen lassen, der ja so pessimistisch war wie kein anderer, der geglaubt hat, das ist das schlechteste aller Welten, in der wir leben, und der eigentlich den Tod immer auch als Erlösung gesehen hat, ist gleichzeitig fasziniert von dem Gedanken, was ist mit meinem Werk noch in 200 Jahren? Ja? Obwohl nach seiner Auffassung diese schlechteste aller Welt in 200 Jahren ja eh hätte überhaupt nicht mehr existieren sollen, aber immerhin oder wenigstens sein Werk sollte noch existieren. Dann ist natürlich im Alterswerk von Schopenhauer selbst sehr viel von dieser Schandmaulkompetenz zu spüren. Und jetzt, das bedeutet natürlich, dass er sich selbst da kein Blatt vor den Mund genommen hat. Weder wenn er über sich nachgedacht hat,
Aber vor allem, das ist ja auch schon angedeutet worden, das ist ja, hat der Herr Böhmer zu Recht gesagt, ein bisschen auch das Unsympathische an Arthur Schopenhauer, vor allem, wenn er über andere nachgedacht hat. Über den Menschen schlechthin oder über gar über ganz konkrete andere Menschen, die er in diesen Aufzeichnungen mitunter auch namentlich genannt hat und mit denen er sich dann in der einen oder anderen Art und Weise auseinandergesetzt hat. Aber auf diese Details, die auch nur noch für Philosophiehistoriker vielleicht interessant sind, wollen wir hier verzichten. Aber wenn er zum Beispiel einen Menschen schlechthin hier nachgedacht hat, es gibt auf der ganzen Welt nur ein lügenhaftes Wesen. Es ist der Mensch. Jetzt kann man sich sagen, ja, aber wie er das begründet, ich hoffe, es kommt dann, nachdem ich diese Stelle vorgelesen habe, hier nicht zu etwaigen Exzessen. Denn er begründet das folgendermaßen: Jedes andere Lebewesen ist wahr und aufrichtig, indem es sich unverhohlen gibt als das, was es ist, und sich äußert, wie es sich fühlt. Ein emblematischer oder allegorischer Ausdruck dieses Fundamentalunterschiedes zwischen dem Menschen und allen anderen Lebewesen ist, dass alle Tiere in ihrer natürlichen Gestalt umhergehen, was viel beiträgt zu dem so erfreulichen Eindruck ihres Anblicks, bei dem mir, zumal wenn es freie Tiere sind, der Tiger, der Löwe, die Gazelle, stets das Herz aufgeht, während der Mensch durch die Kleidung zu einem Fratz, zu einem Monstrum geworden ist, dessen Anblick schon dadurch widerwärtig ist und nun gar unterstützt wird durch die ihm nicht natürliche weiße Hautfarbe, denn würden wir die Tiere nackt herumlaufen, wären wir alle so schön gebräunt, ja? Und durch alle die ekelhaften Folgen widernatürlicher Fleischnahrung, spirituoser Getränke, Tabaks, Ausschweifungen und Krankheiten. Er, nämlich der Mensch, ist ein Schandfleck in der Natur. Und jetzt kommt's, und ich finde das herrlich, dann solche Bemerkungen, die so einem alternden Menschen durch den Kopf schießen. Die Griechen beschränkten deshalb die Kleidung auf das möglichst Wenige, weil sie diesen Widerspruch fühlten. Ja? Und Schopenhauer, der ja ansonsten sozusagen, wo immer er konnte, gegen erotische Kunst polemisiert hat, weil sie ja nur diese böse Leidenschaft der Sinne anstachelt, hat sozusagen die antiken griechischen Statuen, die ja samt und sonders nackt waren, immer ausgenommen. Ja, weil hier sah er, hier präsentiert sich nicht die Gier oder die Begierde, sondern hier präsentiert sich der Mensch als Mensch, ohne Kleider, ohne Verstellung, so wie er ist, ja, in seiner Nacktheit. So dachte Schopenhauer über den Menschen an sich. Er hat, das wissen Sie, aber ich muss es vorlesen, weil eine der schönsten Stellen zu diesem Thema findet sich in diesen Senilia. Er hat natürlich sehr, sehr viel in seinem Leben über Frauen nachgedacht. Das hat auch damit zu tun, er gilt als einer der großen Frauenfeinde. In der Philosophie gibt es mehr davon, aber er ist sozusagen einer der ganz besonders Exponierten in dieser Frage. Es hat natürlich mit seiner individuellen Lebensgeschichte zu tun. Er hat unter seiner Mutter wahnsinnig gelitten, hat sich auch unglaublich zerkracht mit ihr. Und das war wahrscheinlich war das für ihn das Urbild, das negativ besetzte Urbild der Frau. Und er hat dann auch seine persönlichen Frauenbeziehungen, die er auch gehabt hat. Er ist ja nicht so, dass er sie, wie man von Immanuel Kant sagte, nie einem weiblichen Wesen genähert hätte. So war es nicht. Aber er hat sozusagen hier auf diese Art und Weise doch auch seine Vorteile gepflegt. Und da heißt es eben auch in einer dieser späten Notizen, als offensichtlich auch die Leidenschaft bei ihm schon etwas reduziert war und er klar denken konnte. Er fängt an mit einer generellen moralphilosophischen Überlegung, die noch relativ harmlos ist, denn die kennen wir alle. Es ist allemal schlimm, schreibt er, wenn die Worte nicht zu den Dingen passen, wenn zum Beispiel eine rigoristische Moral im Munde geführt wird und Liederlichkeiten im Leben getan werden. Also genau, nicht? Also Wasser predigen und Wein trinken, das kennen wir. Aber welchen Schluss zieht er daraus? zum Beispiel über Polygamie ist gar nicht zu streiten, sondern sie ist als eine überall vorhandene Tatsache zu nehmen, deren bloße Regulierung die Aufgabe ist. Denn wo gibt es denn wirklich Monogamisten? Ich finde das ein herrliches Wort. Ja. Monogamist, das klingt schon so. Monogamist, also. Wo gibt es denn wirklich Monogamisten? Wir alle haben wenigstens eine Zeit lang, meistens aber immer in Polygamie gelebt. Da folglich, und er denkt jetzt Polygamie immer nur aus der Perspektive des Mannes in Bezug auf viele Frauen, nicht umgekehrt, da folglich jeder Mann viele Weiber braucht, ist nichts gerechter, als dass es ihm freistehe, ja obliege, für viele Weiber zu sorgen. Darüber könnte man ja noch diskutieren. Aber, jetzt geht es weiter, dadurch wird auch das Weib auf ihren richtigen und natürlichen Standpunkt als subordiniertes Wesen zurückgeführt. Und die Dame, dieses Monstrum europäischer Zivilisation und christlich-germanischer Dummheit, mit ihren lächerlichen Ansprüchen auf Respekt und Verehrung kommt aus der Welt und es gibt nur noch Weiber. Aber auch keine unglücklichen Weiber mehr, von welchen Europa jetzt voll ist. Schreibt Schopenhauer 1855, also 5 Jahre vor seinem Tod, in diesen Senilia. Und ich denke, jetzt wissen Sie, man kann theoretisch die Schandmaulkompetenz feiern, aber was ist, wenn so ein Alter wirklich sein Schandmaul aufmacht? Ja? Auf der einen Seite kann man das natürlich immer zurückführen auf seine persönliche Verirrung und Irritation. Auf der anderen Seite ist aber natürlich er als Philosoph schon der Auffassung, dass er hier etwas Wesentliches erfasst hat. Und das Wesentliche steckt ja in seiner Geschlechtermetaphysik, die er genau sozusagen auf diese Dichotomie hingearbeitet hat. Die ist zweifellos überholt, darüber braucht man gar nicht diskutieren. Aber die Sache mit der Polygamie, wenn man ehrlich ist, sollte man sie vielleicht doch auch noch mal durch den Kopf gehen lassen. Sie wissen, dass Schopenhauer einer der großen sogenannten Deterministen in der Geschichte der Philosophie war, also der Auffassung war, dass es eigentlich keinen freien Willen des Menschen gibt. So gesehen war er auch ein Vorläufer, leider nicht wirklich zur Kenntnis genommen, der modernen Hirnforschung, die eine ähnliche These vertritt, wenn auch nicht sozusagen mit der literarischen Werf, mit der Schopenhauer das tun konnte. Und gleichzeitig war sich Schopenhauer völlig klar darüber, dass es ein ziemlich kompliziertes Problem ist. Und in diesen Alterstexten ist er immer auch wieder zu diesem Problem, das ihn ein Leben lang beschäftigt hat, zurückgekehrt und hat dann sozusagen zu einigen Differenzierungen gefunden, die ich gerade vor dem Hintergrund auch der aktuellen durch die Hirnforschung motivierten Debatte über die Freiheit des Willens für hochinteressant halte, wo man wirklich sozusagen hier ein bisschen überlegen kann. Wenn er etwas schreibt, das Gehirn ist nicht der Sitz des Willens, sondern bloß der Willkür. Es ist der Ort, die Wirkstätte der Entschlüsse, und da kommt ganz eine berühmte Formulierung, die er auch in seinem publizierten Werk mehrmals verwendet hat, das Hirn ist der Kampfplatz der Motive, deren stärkstens Finaliter den Willen bestimmt, indem es gleichsam die anderen verjagt und nun das Ross besteigt. Das heißt also, wir sind gebündelt von unterschiedlichsten Motiven und das Hirn ist sozusagen der Ort, wo diese Motive ausgekämpft werden und das stärkste Motiv sozusagen setzt sich durch und das machen wir dann, auch wenn es uns nicht bewusst wird. Dieses Motiv, heißt es aber dann weiter, ist aber nicht objektiv, sondern bloß subjektiv, das heißt für den hier gegebenen herrschenden Willen das stärkste. Und dann kommt ein unglaublich interessantes Gedankenexperiment, das ich gerne auch der modernen Hirnforschung als Anregung ans Herz legen möchte. Man denke sich Gedankenexperiment. Ja, es geht darum, das sozusagen theoretisch zu durchdenken. Man denke sich zwei Menschen von gleichen Verstandeskräften, heute könnte man sagen, beide haben einen IQ, sagen wir, von 130, gleicher Bildung, also haben Matura und dasselbe Hochschulstudium absolviert, aber von höchst verschiedenem, ja entgegengesetzten Charakter, und diese denke man sich in einer ganz gleichen Lage. Die Motive müssten jetzt eigentlich dieselben sein, im Wesentlichen die gleichen. Denn dies alles, und wenn Sie jetzt vernünftig versuchen zu entscheiden in dieser Lage, müssten Sie eigentlich gleich entscheiden, denn dies alles ist Arbeit des Intellekts, objektiv des Gehirns. Aber die Handlungen, das, was Sie tun werden, wird trotzdem ganz entgegengesetzt ausfallen. Denn das nun, was diesen Unterschied hervorbringt, indem es allein hier den Ausschlag gibt, das ist für ihn eben nicht die Willkür des Gehirns, sondern der Wille. Und dieser Wille ist Ausdruck, wie er es dann formuliert, des gesamten Körpers und seiner Geschichte, nicht nur dieses Organs. Und das finde ich einen unglaublich interessanten Gedanken, der erklären würde, dass Menschen, die unter vollkommen ähnlichen Bedingungen aufwachsen, bis hin, dass sie eineiige Zwillinge sein können, trotzdem in einer ähnlichen oder gleichen Lage völlig unterschiedlich entscheiden können, weil sie sozusagen unterschiedliche Erfahrungen haben, einen unterschiedlichen Körper haben. Und Schopenhauer fest davon überzeugt war, dass der Wille, also das, was uns letztlich tatsächlich zum Handeln bringt, nicht ausschließlich im Hirn liegt, sondern sozusagen die Summe aller Erfahrungen ist. Jetzt könnte man natürlich modern sagen, er wusste nicht, ja, dass die Summe aller Erfahrungen selber nur repräsentiert werden durch das menschliche Gehirn, obwohl es hier natürlich auch neuere Forschungsergebnisse gibt, die das ein bisschen zu bezweifeln. Das heißt also, die Frage, was das Zentralnervensystem im Rückenmark ausmacht, was sozusagen die Organe als solche an autonomen Reaktionsmöglichkeiten haben und wie weit das dann wieder unser Handeln beeinflusst. Alles das hat Schopenhauer hier sozusagen andeutungsweise spekulativ vorweggenommen. Finde eine hochinteressante Überlegung, weil Wille für ihn ja ein sehr umfassender Begriff ist, der nicht der individuelle Wille ist, sondern sozusagen tatsächlich das Bewegende des Lebens schlechthin. Nicht nur jetzt unseres individuellen Lebens, sondern das Prinzip des Lebendigen überhaupt. Und beim Prinzip des Lebendigen kann man natürlich oder muss man wieder dorthin zurückkehren, wo auch Otto A. Böhmer geendet hat, nämlich zu Schopenhauers Verhältnis zum Tod und zur Auseinandersetzung mit diesen. Und es ist natürlich ganz klar, dass gerade der alternde Mensch über dieses Phänomen mehr nachdenkt als ein junger. Und Schopenhauer hat hier unterschiedlichste und ambivalente Zugänge zu diesem uns ja immer irritierenden und eigentlich skandalösen Phänomen gefunden. Und da ist ein Gedanke, taucht da immer wieder auf, der ihn ja von allen Anfang an beschäftigt hat und der aber natürlich jetzt von der philosophischen Tragweite ungeheuer ist. Der Tod sagt, du bist das Produkt eines Aktes, der nicht hätte sein sollen. Darum musst du, um diesen Akt auszulöschen, sterben. So, da haben sich wieder, wenn Sie merken, das versteckte Problem, das Schopenhauer mit Sexualität hat. Ja, der Zeugungsakt ist für ihn eigentlich der Sündenfall schlechthin. Da kommt er, auch wenn er sozusagen sich immer gegen das Christentum gewandt hat, aber er kommt sozusagen von dieser Erbsündentheorie nicht weg. Der Zeugungsakt ist der Sündenfall schlechthin. Da wird Leben gezeugt, geboren, in die Welt gesetzt, das eigentlich nicht hätte sein sollen. Und der Tod sozusagen nimmt das Ganze zurück. Der Tod ist die ausgleichende Gerechtigkeit gegenüber einem Produkt, das es so hätte nicht geben sollen. Ja, so wie man in der Industrie fehlerhafte Produkte nach ein paar Jahren, nicht, ich sage nur Windows Vista, nicht, das zieht man einfach, das lässt man sterben. Ja, das muss weg, es hätte nicht sein sollen. Ja. Und genauso sieht Schopenhauer den Menschen oder das Leben. Und deswegen kommt er dann auch auf dieser jetzt rein philosophischen Ebene zu diesem ungeheuren Satz: Wenn man sich recht besinnt, wird man finden, dass alles, was vergeht, da erinnert er natürlich an Goethe, dass alles, was vergeht, eigentlich nie wahrhaft gewesen ist. Ja? Und das ist so ein Gedanke, den schreibt er da irgendwann einmal, so wirklich in seinem letzten Lebensjahr hin. Denn alles, was vergeht, wie heißt bei Goethe, denn alles ist wert, dass es zugrunde geht, genau. Und hier heißt, alles, was vergeht, ist eigentlich nie wahrhaft gewesen. Das erinnert natürlich, irgendwo war Schopenhauer in seinem Herzen natürlich auch Platoniker, das erinnert an diese alte platonisch-griechische Theorie, dass das wahrhafte Sein das Unvergängliche ist. Und Schopenhauer macht den Umkehrschluss, alles das, was ich hier als vergänglich wahrnehme, ist nicht in Wirklichkeit, aber die besondere Point ist, es ist auch nie wahrhaft gewesen. Ja? Aber Seiendes ist immer behaftet von diesem Fluch des Vergehens. Wir wissen, dass wir Sterbliche sind, und der Schopenhauer uns hier sozusagen eigentlich nahelegt, dieser Gedanke, dass in dem Moment, wo wir wissen, dass wir Sterbliche sind, also Vergängliche sind, wissen wir eigentlich auch, dass auch wenn wir glauben, in dieser Gegenwärtigkeit leben zu können, aus der Perspektive, die wir dann danach einnehmen müssen, müssten wir dann zu dem Schluss kommen, wir sind eigentlich nicht wirklich. Das Leben ist tatsächlich gewisserweise ein Schein, und trotzdem plagt uns dieser Schein so, und trotzdem leiden wir darunter so, und trotzdem versuchen wir sozusagen mit diesen Schmerzen nicht nur fertig zu werden, sondern diese Schmerzen auch zu minimieren. Und damit komme ich zu einer abschließenden Sentenz, die Schopenhauer in drei Varianten sich notiert hat im Zuge dieser Altersnotizen. Und er hat alle drei Varianten, das hat ihm unglaublich gut gefallen. Sie kennen das ja, als Schriftsteller ist er manchmal verliebt in Formulierungen. Und hat alle diese drei Varianten in seine publizierten Werke, im zweiten Band der Welt als Wille und Vorstellung und in den Bärger und Paralipomena eingearbeitet, wo es wirklich darum geht, ein präzises Bild zu finden, wie er die Welt und die Menschen, die auf dieser Welt leben und leben müssen, wie er das sieht. Und Sie wissen ja, dass Schopenhauer ist schon angedeutet worden, also sein Faible für Tiere und die Nacktheit der Tiere, die Wildheit der Tiere, das war ihm immer etwas, was ihm sehr, 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 sehr wichtig war. Und er gilt ja auch vollkommen zu Recht als einer der Begründer der Tierethik, weil er anknüpft an den alten epikureischen Gedanken, dass alle leidensfähigen Wesen das Recht haben, sozusagen, dass ihr Leid entweder gelindert wird oder ihnen nicht mutwillig Leid zugefügt wird. Ja, also insofern das Tier, was ja offenkundig ist, ein leidfähiges Wesen ist, soll man es auch nicht quälen. Während Immanuel Kant den Schopenhauer ja hoch verehrt hat, ja, hat er von sich selber gesagt, er ist der Einzige, der Immanuel Kant richtig verstanden hat. Und alle anderen Sozietätsprofessoren, die dicke Bücher über Kant geschrieben hat, die hat er verachtet, oder sich lustig gemacht. Während Immanuel Kant ja auch gegen Tierquälerei war, aber nicht, weil er der Auffassung war, dass den Tieren nicht unnötiges Leid zugefügt werden sollte, sondern er sagte, wer ein Tier imstande ist zu quälen, der hat offensichtlich einen Prozess der Verrohung seiner Sittlichkeit begonnen, der auch dazu führen wird, dass er letztlich dann auch Menschen quälen wird. Also für Kant ging es immer sozusagen um das sittliche Subjekt, den Menschen. Für den ist es schlecht, Tiere zu quälen, nicht für die Tiere. Sie merken den Unterschied. Für Schopenhauer war es klar, es geht um die Tiere und ihre Leidensfähigkeit darf nicht überansprucht werden. Deswegen hat er in einer ersten Variante dieses Lieblingsbildes von ihm geschrieben, die Menschen sind die Teufel der Erde und die Tiere die geplagten Seelen. Das ist ein schönes Bild. Und gerade wenn man sich an die heutigen Tierproduktionsstätten erinnert und daran, wie vernutzt und industrialisiert wir tierisches Leben mittlerweile haben, dann ist das wahrscheinlich eine Sentenz, die man sich auf den Kopf gehen lassen könnte. Aber Schopenhauer hat das variiert. Die Welt ist eben die Hölle. Und die Menschen sind in dieser Hölle einerseits die gequälten Seelen und andererseits die Teufel darin. Und noch später schreibt er, diese Welt ist nicht nur eine Hölle, sondern es übertrifft die des Dante, also das berühmte Inferno, es übertrifft die des Dante dadurch, dass einer, der Teufel, des anderen sein muss. Danke.